Herzlich willkommen bei Macher Ost, dem Wirtschaftspodcast bei der FAZ. Herzlich willkommen an meine Co-Moderatorin.
Hallo Marco, schön wieder mal hier zu sein. Wir sind wie immer Susanne Reinhardt, ich bin Redakteurin der Leipziger Volkszeitung und du bist?
Ich bin Marco, der Leiter vom Basellager Coworking und vom Machen-Festival hier in Leipzig. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, einen Urgestein der Leipziger Szene. Es geht um Handel, es geht um Innenstadt, es geht um Begegnungszonen, es geht um den Wandel innerhalb von großen alten Gebäuden, wie man neues Leben in die Stadt bekommt. Herzlich willkommen bei uns, Thomas Oehme.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Hallo Thomas.
Was bringt dich zu uns? City Leipzig Marketing, was macht ihr den ganzen Tag?
Ja, also das ist ja im Prinzip mein Ehrenamt, was ich dort bestreiten darf. Also den Verein gibt es jetzt seit es die Promenaden gibt, genau. Gab es eine Vorgängerstruktur und ab 2000 jetzt in dieser Struktur mit City Leipzig Marketing e.V. Und dort sind alle, sage ich mal, großen Häuser der Innenstadt vereint, in einem Verein. Und wir tun eigentlich das, wir sind das Sprachrohr für die Verwaltung, wir sind das Sprachrohr für die ganzen Innenstadtakteure. Früher haben wir das nur in dem Handelssektor getan, also dass wir uns dort vernetzt haben. Und jetzt sind wir viel, viel breiter aufgestellt, also Hotellerie, Gastronomie, aber auch selbst die Eigentümer versuchen wir langsam an unseren Verein heranzuholen, Makler, die bei uns Mitglied sind und selbst natürlich auch ganz wichtig für das Stadtmarketing der LTM, der bei uns auch im Verein mit tätig ist. Und wir tun also alle Schnittstellen, die so eine Stadt hat, und das ist ja wirklich relativ viel, tun wir im Prinzip so ein Stück weit aussteuern. Also sowohl für die Akteure als auch für die Stadtverwaltung selbst. Also die wissen genau, was sie an uns haben, dass sie also einen Ansprechpartner haben. Wenn sie also mit der Innenstadt sprechen wollen, haben sie also eine Adresse, an die sie sich wenden können.
Wie ist denn aktuell im Handel, in den Unternehmern, in der Leipziger Innenstadt so die Stimmung? Wie sieht's aus? Also Corona hat ja einen sehr großen Knick gemacht im lokalen, im stationären Handel. Es war ja alles geschlossen, wissen wir. Jetzt haben wir die Situation seit geraumer Zeit, dass alles wieder geöffnet ist, geöffnet sein kann, haben aber auch gleichzeitig eine ganz schön große Leerstandszahl, würde ich sagen, wenn man so durch die Innenstadt geht oder es wird viel umgebaut. Galeria Kaufhof steht jetzt zum dritten Mal inzwischen vor der Insolvenz. Wie ist so die allgemeine Stimmung?
Ja, wie bei einem guten Cocktail, gemischt.
Schön.
In der Tat, also es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Allgemein ist natürlich die Konsumlaune im Land etwas gedämpft durch die ganzen Krisen, die wir mittlerweile erleben müssen. Und man hat sich erst nach der Corona-Krise so gefreut, wir kommen jetzt wieder raus, wir können aufatmen, aber dann kam die Ukraine-Krise, jetzt haben wir den Israel-Konflikt. Also wir haben ganz, ganz viele Themen, die natürlich draufdrücken. Wir haben diese enormen Preissteigerungen, die wir alle natürlich im Portemonnaie spüren. Und das macht am Ende des Tages natürlich auch was mit dem Einzelhandel, mit den Umsätzen. Und wir wollen aber in Leipzig eigentlich gar nicht zu sehr, sage ich mal, trostlos da reinblicken. Wir haben sehr, sehr gute Voraussetzungen. Also die Stadt hat nach wie vor viel zu bieten. Wir haben sehr gute touristische Entwicklung, die uns natürlich hilft. Wir sind ein Oberzentrum. Wir können nicht nur von den Leipzigerinnen und Leipziger leben, sondern wir leben natürlich auch mit den ganzen Besuchern, die es in dieser Stadt gibt. Und das sind zum Teil Business-Touristen, aber zum Teil auch, was uns freut, immer mehr Tagestouristen, die also die Stadt auch entdecken wollen. Und die sind natürlich auch dankbar, wenn sie ein sehr gutes Angebot erhalten, wo sie sich versorgen können, wo sie im Prinzip auch mal den einen oder anderen Shopping-Trip machen können und dürfen. Und mit der Gastronomie in der Stadt können wir uns ja auch in der Tat wirklich sehen lassen. Und was wir jetzt perspektivisch halt nach wie vor forcieren, ist das ganze Umland natürlich auch anzusprechen. Also dass wir die Bonner, die Einburger oder auch die Delitzscher, Schkeuditzer, alles was so im Speckgürtel von Leipzig die Städte sozusagen sind, dass das unsere Kunden sind und dass die also immer häufiger zu uns kommen.
Wie groß ist denn der Einfluss vom Online-Shopping hier auf den lokalen Handel? Also merkt ihr das vielleicht auch unabhängig von der Pandemie, die hat natürlich sicherlich einen Anteil gehabt, aber doch genau. Sich viel mehr nach online verlagert hat, kann man das schon so sagen?
Also auch im Online gibt es jetzt kein exorbitantes Wachstum mehr. Also auch dort gibt es gedämpfte Stimmung durch die generelle Konsumzurückhaltung. Das merkt der Onlinehandel ganz genauso. Und wie du das schon richtig gesagt hast, ist natürlich die Entwicklung hin zum Onlinehandel hat schon viel, viel eher stattgefunden. Sie hat dann nochmal so eine Zäsur erfahren während der Corona-Pandemie, weil einfach dort die Versorgungslage eine andere war und die Öffnungszeiten vermindert waren. Wenn ich an 2G, 3G denke, das hat das Ganze natürlich auch ein Stück weit befeuert. Und der Onlinehandel war da ein bisschen privilegiert auch am Ende des Tages, wo wir auch stark gegen gekämpft haben, wo wir gesagt haben, was unterscheidet zum Beispiel den Einkauf in einem Lebensmittelladen, wie wenn ich mir Schuhe kaufe? Also wo ist da infektiologisch der Unterschied? Das hat sich uns nie erschlossen. Und im Nachgang kann man ja sagen, dass viele der Maßnahmen einfach auch ein Stück weit, ich will es nicht überzogen sagen, aber sie waren übervorsichtig gewesen. Und von der Seite her sind wir ganz froh, dass wir diese Beschränkung nicht mehr haben. Und der Onlinehandel ist eine feste Säule geworden. Er wird, denke ich, noch ein bisschen kräftiger zunehmen in dem Bereich der Lebensmittel. Ich glaube, dass da noch nicht alle Messen gesungen sind. Klar, wir haben mit, ich sag mal, Gorillas, ne? Wir haben ja diese große, ich sag mal, Markteintritt hier erlebt, wo man sich innerhalb von 10 Minuten Lebensmittel nach Hause bestellen konnte. Und man hat aber auch schnell gesehen, wie schnell das Thema wieder beerdigt ist, weil einfach die Kostenstruktur eine ist, die man nicht außer Acht lassen kann. Und ich glaube, da muss sich der Onlinehandel auch viel, viel mehr der Realität stellen. Also gerade, wenn es darum geht, sage ich mal, bestehende Strukturen. Und Gorillas hat ja auch, also dieser Lieferdienst hat ja auch von der stationären Struktur gelebt. Weil das waren ja im Prinzip die Mikrohubs. Wir, die Einzelhändler, waren die Mikrohubs für Gorillas. Und von diesen Standorten wurde ja dann heraus auch geliefert. Und das ist etwas, was wir, denke ich, ein Stück weit weiterdenken müssen und wo wir Ansetzungspunkte haben. Das vielbescholtene Omnichannel, das wird also sich weiterentwickeln und die Vernetzung und die Verzahnung, die wird immer dichter werden und die wird man nicht mehr lösen können.
Das war auch so eine Überlegung im Vorfeld, die ich hatte, ob man vielleicht auch sagen kann, man kann auch aus dem Internet so gewisse Synergien vielleicht ziehen, dass man sagt, okay, Menschen sehen einen bestimmten Trend online immer wieder, aber kaufen vielleicht da nicht unbedingt und dann bietet man im Einzelhandel etwas an, wo man sagt, jetzt hier könnt ihr euch das mal live angucken, wir beraten euch dazu. Sind die Händler in Leipzig da schon so auf so einem Weg, dass sie sagen, wir machen jetzt hier bestimmte Verkaufsevents vielleicht auch oder was in die Richtung, so Thema Erlebnisshopping auch?
Das wird viel versucht und natürlich auch viel unternommen. Und ich sag mal, da man ja preislich nicht mithalten kann und dieses Showrooming, ja, dieses Online-Showrooming, das ist etwas, was jetzt die letzten Jahre sehr, sehr stark zugenommen hat. Wo aber, ich sag mal, aufgrund unserer Struktur, die wir in der Innenstadt haben, viele, sag ich mal, gar nicht dazu kommen zu sagen, ach, ich kann alles das abbilden, was ich wirklich im Laden sozusagen on stock habe, dass ich das online quasi abbilden kann. Das ist eine riesen Logistik, die dahinter steckt und die man dort anstrengen muss. Das können natürlich große Ketten, weil die haben das eh. Ja, die lassen sich ja dann entsprechend auch die ganzen, durch die Warenwirtschaften, die haben, wissen die genau, welche Klamotten haben die jetzt im Laden, welche können wir jetzt ad hoc verkaufen. Kann der Kunde sich die reinbestellen oder liefern wir von der Filiale das Sakko in der Größe 24 in die andere Filiale. Das können die alles schon. Ne? Also sozusagen da auch den Omnichannel und diesen ganzen, ich sag mal, diese Internetverquickung dann auch wirklich komplett auszunutzen. Das können viele kleine Händler in der Form nicht. Und ist, glaube ich, auch gar nicht notwendig. Ich denke, warum es den Kleinhändlern vor allem gehen muss, ist digitale Sichtbarkeit. Also, dass ich wahrgenommen werde, dass ich bei Google gut gerankt bin, dass ich erstmal mit meinem Shop, mit meinem Produkt und mit einem kleinen Abriss, was biete ich dir denn, lieber Kunde, dass das erstmal gut online sichtbar ist. Und da haben wir noch Potenzial, da haben viele noch Potenzial, danach zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages so etwas, weil man plant ein bisschen seinen Shopping-Trip auch. Man guckt genau, in welche Geschäfte will ich unbedingt gehen, was gibt's die? Und da rede ich jetzt mal so aus den Promenaden. Wir haben unwahrscheinlich viele Anrufe auch mitunter von Kunden, die dann direkt Dinge auch erfragen, gibt es das bei euch? Wie sind wirklich die Öffnungszeiten? Wenn ich dann und dann komme, ist der Laden da auch geöffnet und so weiter? Man plant also seine Anreise ein Stück weit. Und das ist so eine Verlässlichkeit, die das Internet auch bieten kann. Und das ist auch so eine Corona-Nachwehe. Die Öffnungszeiten, ja, man hat ja heute nicht mehr 10 bis 20 Uhr, hat jeder Laden geöffnet. Es ist leider nicht mehr so. Ne? Wir haben viele Geschäfte auch, also viele ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber es gibt einige Geschäfte, die dann auch 18 Uhr schon schließen oder 19 Uhr oder Montag bis Mittwoch nur bis 19 Uhr aufmachen und dann Donnerstag bis Samstag bis 20 Uhr. Mein Gott, das kann sich niemand merken. Ja? Und das muss man wenigstens dann auf seinem Google Business Account, auf seiner Webseite und so, das muss alles gepflegt sein, das muss sichtbar gemacht werden. Das ist wichtig.
Aber was ist denn der Vorteil vom Einzelhandel? Also was ist denn der Grund, dass ich in die Innenstadt fahre und mir tatsächlich was angucke? Ist es der persönliche Kontakt? Ist es das Haptische, das Erlebnis, ich will mich inspirieren lassen? Also was ist der Vorteil, was physisch eine Innenstadt ausspielen kann, was Stand jetzt ein Metaverse vielleicht noch nicht kann?
Im besten Falle sofortige Verfügbarkeit. Also jetzt haben wollt. Das ist etwas, wo wir natürlich
punkten. Nehmen, ja.
Genau. Ne? Das ist das, wo wir immer wieder punkten. Und wir leben ja auch viel von den Touristen. Und die machen Impulskäufe. Die sind noch diejenigen, die dann wirklich sagen, ich bin jetzt in einer Reisesituation. Und in dieser Reisesituation, ich gönne mir jetzt mal was. Mhm. Ja? Und dann sehe ich diese Schuhe im Schaufenster oder, oh, guck mal, diese tolle Handtasche. Und dann ist das etwas, wo man sagt, davon leben auch so, also gerade die Geschäfte in den großen Städten. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, den wir haben. Umso kleiner das wird, wenn wir jetzt mal an die Leipzigerinnen und Leipziger denken, da geht's schon mehr in den Richtung, was wir heute so immer propagieren, in den Bedarfskauf. Also, weil, ich sag mal, in den 90er Jahren Wende war, es gab ein absolutes Konsumklima, man hatte Nachholeffekte, die Leute wollten was erleben. Jede Modenschau in einem noch so kleinen Geschäft war ein Highlight gewesen. Da ist man hingegangen und da hat man ja emotional auch die Ware entdecken dürfen, hat seine Freundin mitgenommen. Das ist so eine Shopping-Story, die gibt's nicht mehr so häufig, muss man ehrlicherweise sagen. Die gibt's zwar schon noch, aber die Leute sind ein bisschen mehr bedarfsorientierter in ihrem Alltag unterwegs. Also habe ich die Jugendweihe, habe ich die Hochzeit, es liegt die Feierlichkeit an, jetzt muss das Kleid gekauft werden. Das ist in 2 Wochen. Und dann gerät man auch schon manchmal in Panik und in Hektik und sagt sich, ach Mensch, wenn man das Richtige nicht online gefunden hat und so weiter, jetzt gehe ich doch mal in ein Fachgeschäft. Man ist dann wieder auch so ein Stück weit, das geht mir manchmal auch selber so, ist dann wieder froh und sagt, Mensch, ich habe jetzt mal wieder ein schönes Gespräch gehabt. Der hat ein echtes Interesse an mir gezeigt. Mhm. Und der hat mir auch noch eine Passform rausgesucht, die zu meiner Größe und so weiter passt. Ich habe mich ja vollkommen gut abgeholt gefühlt und habe vielleicht 10 Euro mehr bezahlt für das Sakko, aber das war es mir wert. Ja?
Leipzig ist ja eine Handelsstadt und auch immer durch Innovation, durch die Messe quasi mit einer großen Tradition gesegnet. Hast du Zahlen für uns? Kannst du uns ein bisschen Einblicke verschaffen, ob jetzt in der Innenstadt oder was den Bahnhof selber angeht? Wie viele Personen sind denn täglich so in der Innenstadt? Also über welches Volumina sprechen wir und hat sich da was verändert in den letzten Jahren?
Ja, wir haben ja jetzt glücklicherweise Zählkameras in der Innenstadt. Also es gibt einen Gebäudebetreiber, das ist die Aachener Grund, und die hatte deutschlandweit deutschlandweit in vielen Innenstädten Immobilienbesitz. Und die haben, das Portal heißt High Street, und dort haben die ganz viele, in ganz vielen Städten die Laserkameras aufgebaut und zählen die Leute. Also wir können heute sehr genau sehen, sage ich mal, welche Effekte haben gewisse Events, wie ist der Dauerdurchlauf? Früher waren es ein paar Maklerinstitute, die haben mal 2-3 Tage gezählt. So haben wir das früher auch im Einkaufscenter gemacht. Haben mal 2-3 Tage gezählt und dann wurde das hochgerechnet.
Mit dem Klicker?
So mit dem Klicker, richtig, mit dem Klicker.
Ich glaube, ich kann mich da so selber noch erinnern, dass ich mal irgendwo vorbeilief und mir dachte, warum klickert hier jetzt? Naja.
Ja, ja. Und das ist ja heute vorbei. Ne? Heute hat man viele Möglichkeiten. Also es gibt viele Sensorkameras. Also wir in den Promenaden haben die auch. Und dort wird also genau jeder Besucher erfasst. Also wir sind im Übrigen auch der einzigste Bahnhof, der sowas hat. Und deswegen weiß ich viel, viel besser als die Deutsche Bahn, wie viele Leute wir am Haus haben. Weil bei den anderen Standorten sind es doch durchaus auch Schätzzahlen oder mal punktuelle Erhebungen, die dort gemacht werden. Und wir haben jetzt letztes Jahr 28 Millionen im Haus gehabt. Und ich weiß, dass auf der Peterstraße oder auf der Hainstraße innerhalb des Jahres um die 10 Millionen Leute waren und können genau Tendenzen sehen. Wir haben genau den Effekt gesehen, Karstadt zu in der Peterstraße. Mhm. Und die Straße lässt nach, weil dort fehlt ein absoluter Anker. Ja. Und die Hainstraße hat dafür gewonnen. Und die absolute laufstärkste Straße ist derzeit die Krimmersche Straße. Das kann man also so an dieser Thematik also sehr, sehr gut erkennen.
Merken Sie da einen Unterschied an so Tagen, wo große Konzerte sind, also wo die Innenstadt vielleicht auch einfach voller ist, wo mehr Menschen da sind, dass dann auch tatsächlich die, also mehr verkauft wird?
Ja, also das kommt immer natürlich ganz stark darauf an, wie ist das Ganze ausgerichtet, welche Zielgruppe spricht das Ganze an. Also wenn ich hier zum Beispiel ein Riesenkonzert von Roland Kaiser habe und dort kommen Leute von außerhalb, die verbinden das meistens mit einer Übernachtung. Mhm. Und die bringen dann rund um das Konzert natürlich die Freizeit mit. Mhm. Und sind dann in dieser Reisesituation und kaufen dann noch was. Das merken wir sehr, sehr stark. Also wenn es da große Konzerte zum Beispiel in der Stadt gibt. Bei Fußball ist es so eine Geschichte. Also wenn es natürlich auswärtige Fans sind, also das haben wir in den ersten Jahren, wo RB Leipzig in die erste Liga gekommen ist, haben wir das sehr stark gemerkt, dass man die Reise hin nach Leipzig auch immer mit einem Wochenende in irgendeiner Art und Weise verbunden hat. Das passiert im Übrigen heute auch schon so. Nicht jetzt bei der Ultra-Hardcore-Fan-Fraktion, die mit dem Zug oder mit dem Bus kommen, aber durchaus bei den individual anreisenden Fans haben wir das sehr, sehr stark, dass die dann also das Wochenende auch mit einem Leipzig-Wochenende verbinden und dann auch sehr gerne und dankbar, sage ich mal, unsere Kunden sind. Also da haben wir extrem was davon. Und gerade Weihnachtsmarkt oder wenn jetzt Stadtfest ist, klar liegt dann Einkaufen nicht an erster Stelle, was da passiert. Das passiert dann eher ein bisschen unterschwellig. Und manchmal gibt's auch Tage, ganz ehrlich, wo wir nichts davon haben, wo wir nichts davon spüren. Das ist ein Standardrisiko, das haben wir nun mal halt. Aber in der Regel positiv.
Mhm. Im Online-Business gibt es so die Warenkörbe, also so der Durchschnittseinkaufswert. Gibt es sowas auch im klassischen Einzelhandel, dass man sagt, okay, die sind jetzt zwei Tage da, übers Wochenende zum Beispiel, ob jetzt für ein Konzert oder für ein Fußballspiel. Gibt es da so Standardwert? Also wie viel Geld gibt man denn, lässt man dann in so einer Stadt, wenn man wirklich auf Trip ist? Gibt es da Zahlen?
Auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt keine gemeinsam erhobene Zahl. Ich kann jetzt also keine Zahl liefern, wo es die gesamte, Besucherschaft eines Jahres gemessen zum Umsatz und dann hat man ja den Durchschnittsbon sozusagen. Mhm. Den können wir nicht liefern, weil es ist, das kann man statistisch schwer wirklich erheben. Wir haben einzelne Mitglieder, die können das. Also wenn ich mich mit einem Bräuninger unterhalte oder ich jetzt in den Promenaden kann das auch oder meine Kollegin in den Höfen am Brühl kann das auch, weil die Mieter dort die Umsätze melden müssen. Genauso wie in den Promenaden. Und dann habe ich natürlich meine Zählanlage und dann sehe ich ganz genau, wie viel ist die Abschöpfung von den jeweiligen Besuchern. Mit den Zahlen gehen wir nicht hausieren. Aber die sind natürlich sehr weit gespreizt. Also stellen Sie sich vor, ich gehe zu Blume 2000, hole mir da mal einen Blumenstrauß auf dem Weg, weil ich von der Arbeit komme und bringe mir noch ein kleines Tulpensträußchen mit. Das ist natürlich so ein ganz kleiner Warenkorb, den man hat. Aber dann gehe ich zum, ich nenne jetzt mal den Namen Juwelier Wempe und hol mir eine Rolex. Natürlich eine ganz andere.
Jeden Freitag, klar, geht mir immer so.
Genau, also da gönne ich mir was, jeden Freitag, genau. Nein, aber das sind natürlich solche Punkte, wo man ganz schwer ansetzen kann. Ich kann aber mit einer oder mit der Zahl kommen, die uns beschäftigt. Und das ist das zur Verfügung stehende Einkommen. Und da sage ich immer noch, wir sind in Leipzig, wir sind arm, aber sexy. Unter den 15 größten Städten in Deutschland sind wir jetzt, glaube ich, aktuell auf Rang. Ich glaube, wir sind nicht mehr die Schlusslaterne. Wir sind jetzt Platz 14 in der Einzelhandelskaufkraft. Also wir müssen da Gas geben, obwohl unser Landkreis Leipzig, also da sage ich der Speckgürtel ringsrum, der Landkreis ist mittlerweile mit der höchsten Kaufkraft. Man denkt ja immer so an Meißen, an Radebeul, an Dresden, der Speckgürtel, wo die Kaufkraft ja auch recht groß ist jetzt hier in Sachsen. Aber der Landkreis mit der meisten Kaufkraft ist mittlerweile jetzt Nordsachsen und der Landkreis Leipzig geworden. Also was ja schön ist.
Deswegen Speckgürtel, jetzt verstehe ich das.
Ja. Genau. Also du hast dich mal gefragt, genau. Was machen die denn? Ein Grund mehr, auch die Umland, also die Städte im Umland mehr mit einzubinden, das hattest du ja am Anfang schon erwähnt.
Richtig.
Aber wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung der Leerstände in der Stadt anguckt, ich habe hier so Zahlen, 2012 gab es 589 Einzelhandelsbetriebe, aktuell sind es wohl 492.
Mhm.
Die Mietpreise sind sicherlich deutlich gestiegen. Ist die Kaufkraft denn hoch genug, dass man noch als potenzieller Interessent tatsächlich, dass es sich lohnt, in der Innenstadt ein Geschäft zu eröffnen?
Kaufen genug Leute ein?
Ja, ich weiß, das kann ich sehr gut.
wir fangen als erstes an. Also, die Anzahl der Geschäfte an sich ist erstmal jetzt keine Kenngröße, mit der man jetzt wirklich arbeiten kann, weil sich die Geschäftsformate immer wieder ändern. Also es gab mal Zeiten, da hat man diese Megastores sehr, sehr gern gehabt, mhm, und dann waren die kleineren Flächen eher nicht so beliebt oder die mittleren Flächen. Jetzt geht der Trend eher wieder zu größeren Flächen. Man sieht das ja bei einzelnen Modebrands, die sich vergrößert haben.
Aber Primark, grätsch ich kurz rein, entschuldige, hatte sich jetzt ja erst verkleinert.
Ja, man muss da immer sehr genau in die Branchen gucken und es hat ja jeder seinen Produktzyklus. So, und heutzutage hat zum Beispiel Inditex, also alles, was Zara ist, und wir haben ja leider nur Zara in der Innenstadt, wir haben ja die anderen Brands von Inditex noch nicht in der Stadt, aber das soll sich bald ändern, glaube ich.
Ja, weil so ein paar Sachen fehlen mir inzwischen auch tatsächlich, ja, muss ich sagen.
Ja,
also
ja.
Darf ich das sagen? Es ist hoffentlich keine Werbung. Ich bin zum Beispiel gerne zu Promot gegangen,
ja,
und war dann sehr enttäuscht, als das Geschäft dann weg war. Und dann, ja, fehlt
ja
mir das so ein bisschen.
Das sind solche Insolvenzen, die es dann halt leider auch irgendwo hat, die dann deutschlandweit passieren, und wovon wir uns dann halt entsprechend auch nicht davon lösen können. Ich habe jetzt auch erst eine Filiale letzte Woche zugemacht von Colosseum. Die verabschieden sich auch komplett vom deutschen Markt. Das ist halt etwas, das haben wir nach wie vor. Also das sind so Erscheinungen, die hat man. Aber wir haben natürlich Leerstände. Wir haben natürlich einen Flächen, Preiswettbewerb auch in der Innenstadt. Die Mieten sind nicht sind nicht besonders gestiegen. Also ich denke eher, dass bei den Mieten es eine Marktbereinigung auch gibt. In den absoluten Toplagen werden die nach wie vor hoch sein.
Mhm.
Aber es gibt in einzelnen Bereichen in der Innenstadt durchaus Bewegung auch bei den Vermietern, wo man also auf die Einzelhändler zugeht und wo man gemeinsam Lösungen findet, welchen Mietansatz kann man am Ende des Tages wählen. Ich habe ja vorhin die Wertschöpfung auch angesprochen und dort muss man also genau schauen. Wie gesagt, die Mietzeiten sind auch nicht mehr so lang, die man vereinbart. Also viele Händler tun sich auch kurzfristiger binden, um erstmal zu gucken, funktioniert für mich am Ende des Tages der Standort.
Mhm.
Und wenn man jetzt die absolute Leerstandsquote mal nimmt, die wird gerade ermittelt von unserem City-Manager, von Robin Spanke. Der hat das gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung in Auftrag gegeben. Und ich denke, dass sie noch einstellig sein wird. Das sind so die ersten Indikationen. Sie wird so bei 8-9%, denke ich, liegen der Handelsflächen in der Innenstadt. Das ist durchaus ein gebräuchlicher Wert. Wir haben Städte, die haben ganz andere Zahlen oder auch Einkaufszentren, die mittlerweile ganz andere Leerstandsquoten haben.
Also ich glaube, mir kommt es manchmal so vor, wenn ich dann mal durch die Innenstadt laufe und dann denke, ach Mensch, da ist ja schon wieder ein Laden raus oder so, aber dass man das vielleicht auch einfach subjektiv als Einkäufer oder als Person, die gerade durch die Stadt läuft, anders wahrnimmt, als ihr, die ihr da tagtäglich mit zu tun habt. Wenn du jetzt sagst, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Also es gibt im Grunde eine normale Fluktuation, dass sich Dinge einfach auch mal verändern. Jemand kommt, jemand geht. Oder man probiert eben auch mit einer kürzeren Mietzeit einfach mal was aus, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert.
Richtig. Naja, jetzt komme ich mit einer abgedroschenen Phrase. Handel ist Wandel.
Wir brauchen ein Straßenschweinchen,
ja,
Marco.
Ja, habt ihr eine Kasse hier? Nein, also das ist aber nach wie vor in der Tat wirklich so. Und es gibt immer mal Konzepte, die Produktlebenszyklen, also von in der Modemarke, die sind auch durchaus immer kürzer. So, und deswegen muss man immer genau schauen, wo bin ich gerade und wie kann ich mich zum Beispiel neu erfinden? Also wie kriege ich den Push hin? Also wenn ich früher sage ich mal, die Studentin als Ziel hatte, die wurde dann langsam Mutter. Und wie kann ich das dann an die Kinder sozusagen auch weitergeben? Mhm. Manchen Marken gelingt das ja exzellent. Mhm. Ja, also ob es dieser blau-gelbe Möbelhausriese, der macht das hervorragend. Ja, und da gibt es also einige, die können das wirklich sehr, sehr gut. Das ist in der Modebranche schwieriger, deutlich schwieriger, mhm. weil sich dort auch viel ändert und weil man irgendwann auch innerlich mal sagt, naja, das, was meine Mutter trägt, das muss ich ja jetzt nicht anziehen. Ich habe meine eigenen Marken. Deswegen müssen auch die Brands immer so ein bisschen gucken, dass sie sich ein bisschen diversifizieren und schauen, wie kann ich neben meiner Kernmarke vielleicht noch andere Marken ins Spielfeld rücken. Es hat ja Zara auch gemacht, indem es ganz andere Marken auch noch im Spielfeld hat, um verschiedene Zielgruppen, verschiedene Regler auch zu stellen. Und das können nicht alle Händler, das muss man ganz klar sagen. Die Kleinhändler können das nicht. Die können das dann höchstens ein bisschen in ihrem Sortiment abbilden, wenn sie Multibrands sind, dass sie dann gucken, was ist gerade so angesagt, was will der Tourist, was will eher die modische Dame haben. Da muss man ein bisschen ein Gefühl und ein Händchen haben. Und ich begleite gerade, also letztes Jahr habe ich einen Gründer begleitet in die Eröffnung und jetzt begleite ich gerade den nächsten mit einem Store in den Promenaden. Also es trauen sich auch immer wieder Leute in den Handel hinein, die sagen, ja, ich teste das jetzt für mich aus, ich will das jetzt. Und natürlich muss es den Proof of Concept sozusagen immer geben. Mhm. Nimmt das der Markt auf, was ich hier anzubieten habe? Aber ich denke, dass erstmal der Schritt, das auszuprobieren, und mit einem Pop-Up-Store, also wo man auch geringes Risiko gehen kann, ja, also wo man auch schaut, dass man die Kosten insgesamt für überschaubar hält, glaube ich, dass es schon Sinn macht und dass wir da weiter dranbleiben und dass die Innenstadt weiterhin attraktive Geschäfte auch bieten wird für die Kunden.
Das heißt aber, die Vermieter, die Immobilienbesitzer nehmen das schon auch an. Wenn jemand sagt, ich hätte hier gerne mal für 3 Monate, ein halbes Jahr einen Pop-Up-Store, also es gibt zum einen ja auch von der Wirtschaftsförderung in Leipzig, auch diese Ausschreibung, die läuft jetzt, glaube ich, gerade noch,
genau,
oder ist gerade,
ja,
vorbei,
stimmt.
Wo man also dann auch, glaube ich, nur die Nebenkosten bezahlen muss und erstmal keine Miete hat, sich ausprobieren kann, was ich ein tolles Konzept finde, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber wenn ich jetzt sage, okay, da bin ich jetzt, habe ich nicht mitgemacht oder wollte ich nicht oder wie auch immer, sage, ich bin Händler, ich würde es gerne ausprobieren, dann Laden aufzumachen. Also es wird schon angenommen, dass man auch einfach sagt, wir mieten jetzt nur mal kurz, probieren das und gucken, wie es weitergeht. Dass man dann auch vielleicht eben als Center Manager sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Leerstand, da kommt jetzt das nächste halbe Jahr, hat sich noch niemand angekündigt, nehme ich gerne mal so einen
Pop-up. So machen wir das, in der Tat. Also so machen wir das. Und so läuft das und das erkennt auch jeder so ein Stück weit für sich. Der eine kann das besser umsetzen. Wir haben jetzt im Petersbogen den angesprochenen Store. Und die Höfe am Brühl machen das genauso wie die Promenaden auch, dass wir solche Flächen einfach vorhalten und zur Verfügung stellen. Und es gibt den einen oder anderen Vermieter, der da jetzt auch drauf kommt und sagt, Mensch, vielleicht müssen wir mal an diese Stelle so rangehen, weil wir haben schon hier und da, und das macht ja die Leipziger Innenstadt so aus, diese kleinen Passagen, ne? Man sich also ein Stück weit drin verlieren kann. Und die eine oder andere hat schon ein Thema, ne? Mit dem.
Da habe ich tatsächlich auch seit geraumer Zeit so das Gefühl, also gerade die so ganz versteckt liegen, dass man reingeht und sich denkt, ach, hier ist ja quasi gar nichts mehr. Und dann ist man einmal durchgelaufen, also selbst als Leipziger, ich meine, als Tourist ist man dann sowieso nur einmal durchgelaufen, wenn man es überhaupt gefunden hat. Aber gerade als Leipziger denkt man sich, naja, da brauche ich jetzt auch nicht wieder reingehen. Das ist ja schon auch für die Passagen schwierig, für die verbliebenen Läden.
Ganz schwierig.
Ja, so ein Beispiel, wo wir aber auch sagen, gut, man will jetzt hier niemanden als schwarzes Schaf hinstellen, aber da waren einfach auch die Ansätze viel zu hoch gedacht, sage ich mal, eigentümerseitig. Und jetzt ist natürlich der Markt, welche Mieter expansiv sind, wer dort jetzt reingehen kann, wer halt auch höhere Mieten zahlen kann, der ist halt sehr zusammengedampft. Und die gehen dann natürlich erstmal in gut sichtbare Lagen.
Ja, ja.
Und dort muss man halt langfristig wirklich am Konzept schrauben, weil machen wir uns nichts vor, immer eine Art Galerie dort draus zu machen oder das nächste Kunsthandwerk, was sich da mal eine Zeit lang präsentiert. Das sind halt kurzfristige Dinge, die können aber, glaube ich, langfristig keinen, selbst für den Galeriebetreiber, wenn er zu null Miete dort drinne wäre, sind langfristig keine, wirtschaftlich tragbaren Konzepte. Das ist so eine Zwischenbespielung, finde ich.
Aber wir waren ja vorhin bei der Attraktivität der Innenstadt und ich meine, Gastronomie und Handel ist das eine Geschäftsmodell, was man draufsetzen kann. Wahrscheinlich die einzige Chance, um auf irgendwie 23 Euro auf den Quadratmeter zu kommen, schätze ich mal. Aber es gibt ja durchaus auch noch andere Mischvarianten, die, glaube ich, aus der Perspektive häufiger diskutiert werden. Wie kann man Büro, Sport, Freizeit, Erlebnis zusammendenken? Wo spielt Kultur eine Rolle? Mein Gefühl ist, in der Innenstadt ist abends kulturell nicht mehr so wahnsinnig viel los, einfach weil die Preise sehr, sehr hoch gestiegen sind in letzter Zeit. Oder gibt es da Dinge, die ich übersehen habe, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist doch schon sehr, sehr kommerziell geworden
in Leipzig. Findest du? Mhm. Also ich finde gerade, da ist ja Leipzig so prädestiniert und hat da viel zu bieten. Klar, die Hochkultur, ob das jetzt Gewandhaus, Oper ist, da haben wir in den Abendstunden ja viel. Oder wenn es diese ganzen kleinen, sag ich mal, Kabarettbühnen sind, die wir haben. Oder die kleinen Veranstaltungssäle, Kupfersaal, wo auch kleinere Sachen stattfinden. Also ich glaube, da sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt in diese Richtung. Wenn ihr jetzt meint, natürlich das, was in der Spinnerei stattfindet und so weiter, dass man also diese oder Subkultur an sich, das findet auch temporär ab und zu statt, aber das hat jetzt keine feste Adresse, sag ich mal, in der Innenstadt. Das hat unterschiedlichste Gründe. Natürlich so eine Immobilie kostet Geld in der Werterhaltung. Leipzig hat einen schönen Immobilienbesatz. Dort ist viel Geld reingeflossen. Dort sind zum Teil auch Kapitaldienste zu erfüllen. Das muss sich ja refinanzieren, das ganze Thema. Deswegen muss man natürlich auch am Ende des Tages immer irgendwo an eine kommerzielle Vermietung denken. Aber die Gebäudeeigentümer sind halt jetzt auch aufgefordert, bei der Neuausrichtung einiger Immobilien halt das so zu denken, dass sie nicht mehr so diese langfristigen Nutzungszyklen von Mietern haben, sondern dass es also kurzfristigere Nutzungszyklen durchaus geben kann und dass man sich auf einen häufigeren Mieterwechsel halt auch irgendwo einstellen muss. Und da müssen die Immobilien sich anpassen. Und mit dem Neo, also was jetzt der ehemalige Karlstadt war, ist ja jetzt im Prinzip ein Projekt in Vorbereitung, wo jetzt der erste Schlüsselstein im Untergeschoss mit dem Supermarkt, mit dem Rewe aufgemacht hat. In den oberen Etagen hatte man ja anfänglich auch noch Handel gedacht und hat gemerkt, der Markt nimmt das nicht auf. Mhm. Und deswegen ist ab dem ersten Obergeschoss jetzt also eine reine Büronutzung dort angedacht. Und das ist auch der Schlüsselpunkt, Mixed Use. Ja, wird also immer mehr zunehmen. Das Karstadt-Gebäude war so konzipiert, ich weiß nicht, ob ich zu fachlich werde, dann bitte mich einbremsen. Ich denke,
den Springbrunnen kennen wir alle noch, oder?
Ja, den Springbrunnen, ja. Aber
er hat's überlebt.
Der wird es auch hoffentlich überlegen. Aber es war als Single-Tenant-Objekt sozusagen angelegt.
Das bedeutet?
Das bedeutet, es hat eine Brandschutzmeldeanlage, es gibt einmal eine Unterverteilung für die ganze Sicherheitstechnik, für die ganze Beleuchtung und so weiter. Und man konnte das Objekt, so wie es war, nicht trennen und nicht separat vermieten. Und jetzt ist das anders konzipiert, anders angelegt. Und wir haben ja den Primark auch schon genannt. Das ist auch so ein Single-Tenant-Objekt. Mhm. Und der kann jetzt nicht einfach mal so auf Fingerschnipp die oberste Etage, die er geschlossen hat, nachvermieten. Er muss jetzt reinvestieren, weil da gibt es halt gewisse Sicherheitsvorschriften. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, die Baufachleute wissen das. Um diese dann als Einzelbetreibung auch hinzubekommen. Also auch die Immobilieneigentümer müssen immer mehr und mehr reinvestieren in ihren Bestand, um sich diesen gegebenen Marktveränderungen auch immer wieder anzupassen.
Und es gibt aber tatsächlich genug, weil du jetzt sagtest, das Neo sollte eigentlich dann ab der ersten Etage auch noch Einzelhandelsflächen haben. Da sind sie jetzt umgeswitcht, sagen, okay, sie vermieten das als Büros. Dafür gibt es aber genug Interessenten, die direkt sagen, okay, ich will jetzt hier in der Innenstadt mittendrin und ich
höre das so, ja. Okay. Ich kenne mich jetzt im Büromarkt nicht so sehr aus, dass ich jetzt sage, da habe ich jeden Stein schon mal umgedreht, aber ich höre zumindest, was die Innenstadtlagen anbelangt, dass die sehr attraktiv sind, weil viele, und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was will ich als Arbeitnehmer? Viele wollen auch innenstadtnahe Bürolagen, also eher die in der sag ich mal, Peripherie, die haben große Sorgen und große Probleme. Und vis-à-vis von unserem Hauptbahnhof entsteht ja jetzt noch ein neues Quartier, auch mit Büroentwicklung. Und dort höre ich auch sehr Positives. Im Wohnungsbau haben wir da ganz andere Vorzeichen. Da ist eigentlich alles erstmal gerade auf Stopp. Mhm. Aber im Büromarkt, wenn es innenstadtnah ist, geht gut noch was. Und dort werden also durchaus auch Mieten verlangt, die bei 24, 25 Euro liegen. Also das hört man schon aus dem Markt, dass das noch gut funktioniert für die Stadt Leipzig.
Wie kann man sich denn von anderen Innenstädten abgrenzen, wenn man sagt, Tourismus ist ein Riesending, schon immer gewesen und soll es bitte auch gerne bleiben und ausbauen? Mein Gefühl ist, man kommt in eine deutsche Großstadt und sieht sehr, sehr viele Filialisten, sieht sehr, sehr viele bekannte Marken und sehr, sehr viele Dinge, die ich auch zu Hause hätte, mir genauso kaufen könnten. Wie kann man sich denn da vielleicht absetzen und die Beliebigkeit von so einer Innenstadt vielleicht auch ein bisschen durchbrechen?
Ja, also ich sag mal so, mit was wir punkten können und was wir weiter tun, ist natürlich das Thema, Amerikaner würde sagen, Heritage, ne? Herkunft, wo kommen wir her, was haben wir für eine Stadt, wie sind wir aufgestellt, mit welchen Immobilien, Schatz können wir kommen, mit welchen Sehenswürdigkeiten können wir kommen. Du meinst jetzt ja hier die Diversifikation, wir können uns vom Markt nicht abkoppeln. Das wäre schön, wenn wir das können. Dass wir sagen, wir machen jetzt mal hier so einen kleinen Staat Luxemburg und gründen mal unsere Enklave. Wir haben einen Markt, der sich immer mehr vertikalisiert. Heißt, dass also im Prinzip immer größere Ketten, und die werden auch geringer und weniger, die deutschlandweit, sage ich mal, expandieren. Das ist aufgrund dieser fehlenden Wertschöpfung, die es im Handel auch durchaus gibt, ist es eine Entwicklung, die wird in der Zukunft zunehmen. Die hat schon, ich sag mal, um die 2000er, um die Jahrtausendwende begonnen, und die ist weiter sich am Fortschreiten. In den westdeutschen Städten hat man es vielleicht manchmal nicht ganz so stark, weil es dort eine gewachsene Einzelhändlerstruktur gibt. Aber auch die bekommen mittlerweile jetzt richtige Probleme und Nachwuchssorgen, ne? Mhm. Wo wir jetzt hier mit der Wende nicht so eine festgesettelte Struktur haben. Also wir haben ein paar Leuchttürme, ne? Also Mein Fischer mal zu nennen, das ist so ein Leuchtturm, der also im Prinzip so ein ganz starker regionaler Partner, der von Plauen bis Dresden, bis Taucher, bis Leipzig, überall, sage ich mal, zu finden ist. Und das ist auch gut so, dass wir solche Händler haben. Aber das wird nicht die Masse sein. Und was ich mir wünsche, ist, dass sich natürlich weitere kleinere Händler trotzdem noch in der Innenstadt, und ich denke, da sind die Passagen auch die richtigen Horte, wenn sich dort mal der ganze Mietmarkt auch so ein Stück weit zusammengerückt hat und man also zu einem vernünftigen Mietpreisansatz kommt, wo man sich dort auch wiederfindet und wo man auch ein Angebot hat, was gezielt aufgesucht wird. Also wo man nicht nur aus Glück gefunden wird, sondern wo ich weiß, auf meinen Weg durch die Stadt, der hat das und das Angebot. Ich mache mal ein Beispiel. Ich suche gerade händeringend, ich muss mal ein bisschen Werbung für mich selber machen, einen Schlüsseldienst. Wir haben alle Schlüsseldienste der Stadt angerufen. Der Hauptbahnhof hatte immer einen Schlüsseldienst.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen.
Meiner ist weg. Meiner ist weg.
Okay. Schade.
Ja.
Weil das war auch so praktisch, weil so zentral gelegen ist.
Find's niemand. Und gerade sowas, ne? Also dieses, ich bin einmal auf dem Weg, ich will praktisch was miterledigen. Und da müssen wir halt wieder gucken, dass wir das finden, dass wir diese Nischen finden, was du halt online nicht machen kannst. Ja? Wo du sagst, also dort habe ich auch keine großartige Online-Konkurrenz. Ich brauche da die Präsenz, ja. Ich muss da jemand haben, der vor Ort vielleicht auch ad hoc was herstellt, ja. Oder wenn ich sage, ein T-Shirt, ich will da einen coolen Style drauf geflockt haben und das will ich aber relativ schnell irgendwie als Geschenk oder sowas mitnehmen. Solche Dinge, die müssen sich, glaube ich, ein Stück weit entwickeln, und ich glaube, da hat's in der Innenstadt auch dann wieder eine Chance, kleinere Geschäfte auch zu beleben.
Also du hast schon auch so bestimmte Wünsche, was du gerne an Geschäften da hättest.
Dann gucken wir doch abschließend nochmal in die Glaskugel nach vorne, in die Zukunft. Wie wird sich Leipzig, die Innenstadt, mit dem neuen Quartiersmanagement, es entstehen komplett neue Viertel in der Innenstadt und drumherum, wie wird sich das anfühlen am Ende der Dekade? Wie ist das Shopping-Erlebnis? Wie viel Einzelhandel ist da? Wie viel Verzahnung ist zwischen Online und physischer Welt? Wie wird es so sein als Leipziger oder Leipzigerin?
Also ich denke, dass es weiterhin eine fantastische Stadt bleibt, die sehr lebendig ist, sehr, sehr pulsiert. Und dadurch, dass es jetzt eine Verdichtung auch gegeben hat, denke ich mal, wird das Thema Wohnbevölkerung zentrumsnah auch perspektivisch weiterhin zunehmen. Ne? Wir haben jetzt das Kristallpalast-Areal, was jetzt bald an den Start geht. Ich hoffe, dass im Löwitz-Quartier einiges passiert. Wir haben hier und da ja kleinere Projekte noch, wo wir im Prinzip Wohnungsbau haben. Und das macht ja so eine Stadt auch aus. Also es gibt auch gezielt wirklich Leute, die sagen, ich will in der Innenstadt wohnen, ich will kurze Wege haben. Mhm. Schlagwort 15-Minuten-Städte kennt man ja auch an der Stelle, um halt seine Lebenszeit nicht mit dem Pendeln verschwenden zu müssen. Und ich glaube, das wird sehr zunehmen. Und daraufhin wird sich auch der Bedarf, sage ich mal, ein Stück weit von den Einzelhändlern, von den gastronomischen Angeboten hin ausrichten. Was braucht man noch, um die Innenstadt attraktiv zu machen? Und der LTM arbeitet ja auch permanent daran, dass mehr Touristen in die Stadt kommen. Und ich glaube, dass dieser Strom auch in den nächsten Jahren nicht abreißt. Wir haben dieses Jahr die EM, nächstes Jahr das Turnfest. Es sind immer wieder Highlights auch geplant, die Innenstadt so ein Stück weit auch prägen und wo wir wunderbare Botschaften auch nach draußen senden, gerade mit dem Mediazentrum, was wir jetzt zur EM ja auch hier in der Stadt haben, da werden also 1000 Botschafter dort arbeiten, die sagen, Mensch, ich war in Leipzig, habe die Übertragung dort gemacht, ich habe ein paar Wochen in der Stadt gelebt, das war toll, also das war wirklich schön und ich glaube, dass wir da vieles haben und dass wir, glaube ich, noch ein Stück weit verbessern müssen, wie kriegen wir die Verkehre in der Stadt geregelt, wie berücksichtigen wir auch Wirtschaftsverkehre, die notwendig sind, dass wir nicht komplett sagen, wir können das Auto oder den LKW komplett aus der Innenstadt verbannen. Also es muss Zeiten geben, wo das auch erreichbar bleibt. Wie können wir trotzdem was für einen Radverkehr tun? Wie können wir was für Zweiräder auch tun? Ich finde, es wird auch überfällig, dass wir auch für motorisierte Zweiräder irgendwo ein qualifiziertes Parkangebot haben. Das gibt es nämlich in der Innenstadt zum Beispiel noch gar nicht. Und vielleicht lasse ich mich ja dann später, wenn ich etwas weiter aus der Innenstadt wohne, mit einem Flugtaxi irgendwo abholen. Wir haben noch ein bisschen freie Fläche oben auf dem Bahnhofsdach.
Auf dem Bahnhof
und können absetzen. Dann ja der Verkehrsknoten werden, dass die Flugtaxis dann da oben im Prinzip landen. Das ist so ein bisschen meine Vision. Aber erstmal wollen wir dafür sorgen, dass die Fahrräder ordentlich am Bahnhof parken können. Das wäre schon viel wert.
Spannender Bogen auf alle Fälle. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in eine pulsierende Branche, in eine Stadt, die wächst und die sich jeden Tag neu erfinden muss. Herzlichen Dank, Thomas Oehme, für den Besuch.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir freuen uns wie immer über Feedback. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann gibt es eine E-Mail-Adresse, diewirtschaftszeitung@lvz.de. Und in allen Podcast-Streaming-Angeboten könnt ihr uns bewerten, könnt ihr abonnieren und werdet darüber informiert, wenn es das nächste Thema gibt. Herzlichen Dank.
Ganz genau.
Danke euch.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.